This is now the final session in this rather lengthy Roman pilgrimage. We're coming to the end.
Wir kommen nun zur letzten Lehreinheit in dieser langen Pilgerreise durch den Römerbrief. Unsere Reise geht ihrem Ende zu. In der vorigen Lehreinheit befasste ich mich mit Römer 8, 28 bis 30 und umriss den umfassenden Plan Gottes für uns von Ewigkeit zu Ewigkeit in sieben Phasen. Ich werde diese sieben Phasen kurz wiederholen. Erstens, Gott erkannte uns im Voraus. Zweitens, er hat uns erwählt. Er hat uns vorherbestimmt und all das geschah in der Ewigkeit. In Zeit und Raum gilt dann, er hat uns berufen, er hat uns errettet, er hat uns gerechtfertigt und er hat uns verherrlicht. Er lud uns ein, mit ihm jetzt in diesem Zeitalter den Thron der Herrlichkeit zu teilen. Und ich sagte auch, wenn du Gottes Plan wirklich begreifen kannst, kann es in deinem Leben eigentlich keine Unsicherheit mehr geben. Er hat sich um alles gekümmert. Ich möchte nun mit euch weitergehen zu den letzten Versen von Römer 8. Ich bitte Gott, dass er mir die Gnade schenkt, das Richtige zu sagen, denn ich fühle mich absolut unzulänglich, mit meinen menschlichen Worten die Majestät und Herrlichkeit dessen ausdrücken zu können, was am Ende von Römer 8 steht. Wenn wir die Verse lesen, werdet ihr feststellen, dass Paulus erneut das Thema »Keine Verdammnis mehr« aufgreift, mit dem er dieses Kapitel begonnen hatte. Erinnert ihr euch an den ersten Vers? Also gibt es jetzt keine Verdammnis. Unser größter Feind und das wichtigste Werkzeug, das Satan gegen uns einsetzt, ist Verdammnis. Das heißt, es wird einem das Gefühl vermittelt, schuldig zu sein. Ich muss euch sagen, dass ein gewaltiger Unterschied besteht zwischen dem, dass uns das Gefühl vermittelt wird, schuldig zu sein, und dem, dass wir von unseren Sünden überführt werden. Der Heilige Geist überführt von Sünde. Er ist dabei konkret und bezieht sich auf den Alltag und sagt, du hast das getan, du hättest es nicht tun sollen, du musst nun dies tun, um es wieder zu bereinigen. Und sobald du es bereinigst, ist die Sache erledigt. Doch ein Schuldgefühl ist etwas, das man nur schwer fassen kann. Habe ich das Richtige gesagt? Vielleicht habe ich nicht das Richtige gesagt. Vielleicht habe ich ja nicht genug getan. Vielleicht habe ich sie falsch behandelt. Vielleicht stimmt es ja, was sie über mich gesagt hat. Vielleicht bin ich wirklich nicht ehrlich oder aufrichtig, etc. Seht ihr, Schuldgefühle hören nie auf. Je mehr man hineingeht, desto mehr versinkt man darin. Das ist etwas ganz anderes. Schuldgefühle kommen vom Feind. Doch Überführung von Sünde kommt von unseren Freunden. Ein portugiesisches Sprichwort lautet: Ein Freund ist, wer dir die Gefahr zeigt. Und genau das tut der Heilige Geist. Er zeigt uns die Gefahr, um uns herauszuholen. Ich kann nun nicht näher auf die Gründe eingehen, aber ich sage euch eins: Hütet euch vor Leuten, die euch Schuldgefühle vermitteln. Denn nur in den seltensten Fällen ist das, was sie sagen, von Gott. Gott vermittelt niemandem Schuldgefühle. Als junger, leidenschaftlicher Prediger hielt ich meiner kleinen Gemeinde immer vor, wie schlecht sie doch sei. Ich machte meine Sache ziemlich gut. Jeden Sonntag machte ich sie nieder und sie gingen nach Hause und sagten, danke, was für eine wunderbare Predigt. Ich dachte mir, haben sie überhaupt zugehört? Wie können sie so etwas eine wunderbare Predigt nennen? Eines Tages sagte Gott in seiner Gnade zu mir, ich möchte, dass du verstehst, dass du dem Teufel die Arbeit abnimmst. Ich habe dich nicht gerufen, den Leuten Schuldgefühle zu vermitteln, ich habe dich gerufen, den Leuten zu zeigen, wie sie gerecht gemacht werden können. Ich erkannte, dass der Teufel und seine Handlanger diesen Job auch ohne mich gut genug erledigen konnten und hörte auf, einer dieser kleinen Helfer des Teufels zu sein. Betrachten wir nun Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Dieser Vers sagt nicht, niemand sei gegen uns. Aber er sagt, was macht es schon, wenn jemand gegen uns ist? Ihr kennt vielleicht den Spruch, einer plus Gott ist eine Mehrheit. In jeder Lebenssituation ist einer plus Gott eine Mehrheit. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Was für ein gewaltiger Vers! Wenn du wissen möchtest, wie sehr sich Gott dir verpflichtet hat, dann schau auf das Kreuz. Gott gab seinen einzigen Sohn hin, damit er in Pein und Schmach an deiner Stelle stirbt. Paulus sagt ganz logisch, wenn Gott das getan hat, dann gibt es nichts Gutes, das er dir vorenthalten wird. Wenn du im Finstern sitzt und von Versuchungen und Zweifeln geplagt wirst, dann versuch nicht alles zu ergründen, sondern schau auf das Kreuz und sag zu dir selbst, das ist das Ausmaß der Liebe Gottes zu mir und der Hingabe Gottes an mich. Vielleicht verstehe ich nicht, was gerade abläuft, aber ich weiß, dass Gott sich mir gegenüber total verpflichtet hat. Genau so ist es. Sobald Gott dich als Kind angenommen hat, fühlt er sich dir gegenüber absolut verpflichtet. Ich erinnere mich noch, wie meine erste Frau zu einem der Mädchen sagte, das sie in ihrem Heim aufgenommen hatte, wenn ich ein Kind aufnehme, bin ich ihm gegenüber verpflichtet. Das ist eine lebenslange Verpflichtung. Wenn Gott ein Kind aufnimmt, ist es auch für ihn eine lebenslange Verpflichtung. Jeder von euch, der schon einmal ein Kind adoptiert hat, weiß, es ist keine vorübergehende Verpflichtung. Glaubt ja nicht, diese Verpflichtung habe ein Ende, wenn das Kind heiratet. Das stimmt nicht. Gott hat gegenüber jedem seiner Kinder eine lebenslange Verpflichtung. Er sagt, ich werde dich nie verlassen noch versäumen. Möchtest du wissen, wie sehr ich dich schätze? Dann schau dir den Preis an, den ich für dich bezahlt habe, das Lebensblut meines eigenen Sohnes. Lass dich nicht auf Diskussionen mit dem Teufel über Nebensächlichkeiten ein. Schau auf das Kreuz, denn dort kann er dich nicht besiegen. Am Fuß des Kreuzes stehst du auf unbesiegbarem Boden. Dann fährt Paulus fort, wenn Gott uns gerecht wird, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wenn Gott uns gerechtfertigt hat, wer kann uns dann Schuldgefühle geben? Paulus geht noch weiter. Er sagt, wer ist der Verdamme? Es wird Leute geben, die uns verdammen. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Gott hat alles nur Erdenkliche getan, um uns davor zu bewahren, unter Verdammnis zu kommen. Wenn uns Menschen anklagen, sagt er, ich habe dich gerechtfertigt. Wenn uns Menschen verdammen, sagt er, der Preis wurde durch den Tod meines Sohnes bereits bezahlt. Er bezahlte den vollen Preis durch seinen Tod und stand von den Toten auf, damit er bis in alle Ewigkeit unser Fürbitter sei. Ich schreibe gerade in einem Buch über Flüche, mit dem ich noch nicht allzu weit vorangekommen bin. Ich bin dabei auf etwas gestoßen, das ich nicht vorhergesehen hatte, nämlich die Tatsache, dass Christen manchmal einander durch Worte, die im Geist gesprochen werden, verletzen und auf diese Weise einer der Verkläger des anderen wird. Ich wollte das gar nicht ins Buch aufnehmen, aber der Heilige Geist führte mich so und ich habe es noch nicht ganz durchgearbeitet. Doch als mir diese Gedanken kamen, fragte ich mich, wie oft habe ich wohl schon für Menschen gebetet und sie dabei vor Gott angeklagt. Ich dachte mir, was für eine Unverfrorenheit, was für eine Arroganz. Ich klage jemanden vor Gott an, den Gott gerechtfertigt hat. Ich klage jemanden an, für den Christus gestorben ist. Ihr kennt vielleicht die Geschichte vom sogenannten betenden Hyde. Er war ein presbyterianischer Missionar, der sich Anfang dieses Jahrhunderts nach Indien aufmachte. Auf dem Weg dorthin wurde er im Geist getauft, er bekam einen gewaltigen Gebetsdienst, seine Gebete veränderten Situationen von Grund auf und er verbrachte auch die meiste Zeit im Gebet. Er tat nur sehr wenig klassische Missionsarbeit. Am Anfang seines Dienstes betete er einmal für einen indischen Evangelisten, der sehr ineffektiv war. Er fing an zu beten und sagte zu Gott, »Gott, du weißt, wie...« Und er wollte eigentlich sagen, wie kalt dieser Bruder in seinem Herzen ist. Doch der Heilige Geist ließ ihn das Wort kalt nicht aussprechen. Der Heilige Geist sagte zu ihm, was fällt dir ein, diesen Bruder vor dem Herrn anzuklagen? Er hielt inne und fing an, Gott für alles Gute an diesem Bruder, was ihm nur einfiel, zu danken. Innerhalb weniger Monate war dieser Mann eine brennende Fackel für Christus. Aber stellt euch nur vor, was unsere Gebete anrichten können, wenn sie negativ sind. Angenommen, er hätte weiter gebetet und diesen Bruder weiter vor dem Herrn angeklagt. Dieser Mann wäre womöglich nie zu dem geworden, was Gott aus ihm hätte machen wollen. Für mich zeigt dies, dass wir eine immense Verantwortung haben, wenn wir für Brüder oder Schwestern im Glauben beten. Ich befolge dabei die einfache Regel: Wenn du für jemanden nicht danken kannst, dann bete auch nicht für ihn. Ihr werdet feststellen, dass Paulus fast jedes Gebet für eine Person damit begann, dass er Gott für sie dankte. Das soll euch nur verdeutlichen, wie gefährlich und subtil die Macht von Verdammnis und von Schuldgefühlen ist. Und allzu oft kommt sie nicht von unseren Feinden, sondern von unseren Freunden. Wie mal jemand sagte, mit solchen Freunden braucht man keine Feinde mehr. Ich möchte eins nochmal betonen: Gott wird es nie tolerieren, dass seine Auserwählten verdammt werden. Er hat sich verpflichtet, für unsere Sache einzutreten. Wir haben den besten Anwalt, den es gibt. In Hebräer 3,1 heißt es: Jesus sei der hohe Priester unseres Bekenntnisses. Und in Hebräer 7,25 heißt es über diesen hohe Priester: Daher kann er auch völlig erretten, die durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um für sie einzutreten oder um sich für sie zu verwenden. Es ist interessant, sich die Lebensperioden im Dienst Jesu vor Augen zu führen. 30 Jahre lang verbrachte er sein Familienleben in einer vollkommenen Familie, 3,5 Jahre Dienst in der Öffentlichkeit und fast 2000 Jahre Fürbitte. Was lernen wir daraus über Prioritäten? Wir haben also einen Fürbitter. 1. Johannes 2,1: Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und Gott sei Dank hörte er da nicht auf. Und er sagt: Und wenn jemand sündigt. Wie viele von euch würden sagen, dass wir tatsächlich manchmal sündigen? Jeden, der nie sündigt, würden wir einen Orden verleihen. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Anwalt bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Wir haben den besten Anwalt im Universum, der für unseren Fall eintritt. Es gibt keinen Grund, jemals unter Verdammnis zu sein, versteht ihr das? Gott ist auf unserer Seite. Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Er ist unser Anwalt. Gott hat sich verpflichtet, uns zu rechtfertigen. Er wird es nicht dulden, dass wir verdammt werden. Ich frage mich, ob ihr erkennt, wie ernst diese Frage von Schuldgefühlen und Verdammnis ist. Ich zitiere euch noch eine herrliche Schriftstelle. Jesaja 54, der letzte Vers. Jesaja 54, 17, ein Wort an das Volk Gottes, wo es heißt: Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und es werden viele Waffen gegen uns geschmiedet werden, doch keine soll Erfolg haben, keiner soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Habt ihr gehört? Gott sagt nicht: Ich werde es tun. Er sagt: Ich habe die Voraussetzungen dafür geschaffen, doch du wirst es tun. Ist euch das bewusst? Jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. Dazu kann ich nur Amen sagen. Nachdem wir uns nun noch einmal mit dieser Frage der Schuld und Verdammnis beschäftigt haben, kommen wir zum herrlichen, zum wunderbaren Höhepunkt unserer Reise. Doch wenn du unter Verdammnis bist, kannst du gar nicht dorthin gelangen. Lesen wir nun die abschließenden Verse. Der Höhepunkt ist in einem Satz zusammengefasst, meiner Meinung nach, die untrennbare und ewige Einheit im Geist mit dem Messias. Das ist unser Ziel. Jesus ist das Ziel. Er ist der Anfang, er ist das Ende. Er ist der Erste, er ist der Letzte. Er ist das Alpha, er ist das Omega. Und solange du diese Einheit mit Jesus im Geist nicht hast, bist du auch nicht am Ziel. Lesen wir nun den Text. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Glaubt ihr, Paulus hätte diese Dinge aufgezählt, wenn sie uns nie widerfahren könnten? Dann hätte er sich doch die Worte sparen können, nicht wahr? Paulus sagt, es könne uns durchaus eines oder mehreres davon widerfahren, doch eins werden diese Dinge nie schaffen, sie werden uns nie von der Liebe Gottes trennen. Dann zitiert er Psalm 44, einen sehr düsteren Psalm, wie geschrieben steht: Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Das war das Volk Gottes im alten Bund. Ich sage euch eins, Brüder und Schwestern, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass diese Worte vor Ende dieses Jahrtausends auf die Gemeinde Jesu zutreffen werden. Gott hat uns nicht verheißen, uns Verfolgung zu ersparen. Ja, er hat uns gewarnt, wir sollten uns auf Verfolgung einstellen. Aber er hat auch gesagt, dass uns Verfolgung nie von seiner Liebe trennen könne. Ein Bekannter von mir beschäftigt sich mit Statistiken des christlichen Weltgeschehens. Er heißt David Barrett und hat die Christian Encyclopedia verfasst. Er schätzt, dass in diesem Jahrhundert jeden Tag 1000 Gläubige ihr Leben für Jesus hingeben. Das sind 365.000 Gläubige in einem Jahr. Ich halte diese Zahl jedoch für zu niedrig. Wir in der westlichen Welt leben heute in einem geschützten Raum, doch so wird es nicht bleiben. Überall auf der Erde geben unsere Brüder und Schwestern ihr Leben hin. Sie werden verhaftet, geschlagen und verfolgt. Doch Gott sei Dank werden sie dadurch nicht von der Liebe Gottes getrennt. Nun weiter mit diesen herrlichen Worten, Vers 37. Aber in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Was meint er mit diesem Allen? Schaut euch die Liste an. Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. In all diesen Dingen sind wir mehr als Überwinder. Was bedeutet das? Meinem Verständnis nach heißt das, du stellst dich der Prüfung, du ziehst in die Schlacht und hast nachher mehr, als du vorher hattest. Du hast nicht nur gewonnen, sondern du hast Beute gemacht. Das heißt es, mehr als ein Überwinder zu sein. Und genau das verheißt Paulus uns hier. In all diesen Dingen sind wir mehr als Überwinder. Dann kommt sein grandioses Schlusswort. Denn ich bin überzeugt. Es ist schon etwas, wenn jemand sagen kann, ich bin überzeugt. Es klingt überzeugend. Ich persönlich bin von bestimmten Dingen überzeugt. Und mir ist aufgefallen, wenn ich diese Formulierung verwende, wirkt sich das auf meine Zuhörer aus. Paulus sagt, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wovon spricht Paulus hier? Von einer ewigen, untrennbaren Einheit mit Jesus, unserem Heiland und Messias, durch den Geist, die niemand jemals durchbrechen oder beenden kann. Das ist das Ziel des Christenlebens. Christus ist das Ziel, er ist der Anfang, er ist das Ende. Abschließend noch ein Wort aus Kolosser 3, das mir erst vor kurzem wichtig wurde. Das ist die letzte Schriftstelle dieser Lehreinheit. Kolosser 3, 3-4. Denn ihr seid gestorben. Wann sind wir gestorben? Als Jesus am Kreuz starb. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wir haben ein verborgenes Leben, das die Welt nicht sehen kann. Und dann heißt es weiter, wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Greifen wir diese drei Worte heraus. Christus, unser Leben. Das ist alles, was du brauchst. Es ist ein verborgenes Leben, ein Leben hinter dem Vorhang, aber er ist unser Leben. Und dann noch zwei Verse aus diesem Kapitel, Vers 10 und 11. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Das ist es. Christus ist alles. Wenn wir ihn haben, haben wir alles. Er ist alles, was wir brauchen. Er ist der Anfang, er ist das Ende, der Anfänger und Vollender. Ich möchte euch nun bitten, auf diese herrlichen Wahrheiten in der meiner Meinung nach einzig angemessenen Art und Weise zu reagieren, nämlich indem wir uns jetzt Zeit nehmen, um unser Herz im Lobpreis und im Dank vor Gott auszuschütten.